feiern Jesus den Auferstandenen jeden Sonntag. An jedem Sonntag wird der Auferstandene gefeiert. Nur heute, Ostersonntag, wird uns nochmal bewusst nahegelegt, wirklich zu verinnerlichen und zu bemerken und zu spüren, Jesus ist auferstanden, weil wir sehen so viele andere Dinge. Und darum ist das wichtig, dass es diesen einen Tag in der Woche gibt, wo wir uns bewusst werden, Jesus ist auferstanden, und diesen einen Tag im Jahr, wo wir das miteinander feiern. Die Christen weltweit, Millionen von Menschen feiern heute den Auferstandenen, und das seit 2000 Jahren. Daran wird sich nichts ändern. Und seit 2000 Jahren warten darum Christen auf den wiederkehrenden Herrn, und er wird wiederkehren. Und wir warten nicht auf Ungemach wegen Corona, sondern wir warten auf den wiederkehrenden Herrn. Und die große Frage unter Christen ist immer, was kommt nach Corona? Was soll kommen? Der wiederkehrende Herr kommt, und wir sollen uns auf den wiederkehrenden Herrn einstellen. Und ich glaube, wir haben uns als Christen zu sehr eingerichtet in dieser Welt. Und uns wird bewusst durch Corona die Dinge, die uns selbstverständlich gewesen sind. Die sind nicht selbstverständlich, werden vielleicht auch nie wieder selbstverständlich werden. Wir sollen uns auf Jesus verlassen und nicht darauf, dass die Dinge immer so sind, wie sie sind. Das war noch nie so. Wir sind nur dieser Lüge erlegen in den letzten Jahrzehnten. Es ist so wie immer, der Wohlstand, alles, was uns lieb und teuer ist, ist so wie immer. Und das war unsere Sicherheit, und das ist verkehrt. Unsere Sicherheit ist Jesus, der Auferstandene. Er ist auferstanden und er ist der Herr, und das müssen wir lernen, und das lernen wir, glaube ich, momentan schwer. Wir lernen in schweren Zeiten, aber wir müssen das lernen, ob wir jung sind oder alt und älter. Unsere Sicherheit ist Jesus und nicht, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und dass alles wieder irgendwie wird. Die rheinische Frohnatur, es wird schon. Das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist Jesus. Was tue ich, wenn ich mehr Fragen als Antworten habe? Darum geht es in dieser Predigt. Ich lese uns aus der Bibel. Woraus denn sonst? Lest die Zukunft nicht im Internet, sondern das, was wichtig ist für unser Leben, steht in der Bibel. Heute Morgen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 20. Ab Vers 24. Thomas, das ist einer meiner liebsten Texte. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Da wandte er sich an Thomas: Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wer ist Thomas? Er gehört zu den Menschen, die nicht einfach so mal ganz schnell glauben. Er gehört zu den Menschen, die sich nicht in den Vordergrund stellen, eigentlich zu den stillen Zweiflern. Thomas ist so ein grüblerischer Mensch, der sich alles durchdenkt, und er ist melancholisch, der fühlt alles einfach mit Herz und Sinn. Er ist so ein verstandesmäßiger Wirklichkeitsmensch und will das alles ganz tief verstehen, was passiert. Und er ist ein Zweifler, ganz schwer zu überzeugen. Und Jesus hat ihn in seine Nachfolge gerufen, diesen Thomas. Wunderbar, dass der Thomas, so wie er ist, in die Nachfolge von Jesus gerufen worden ist. Dieser Thomas, so zweiflerisch, so melancholisch, so grüblerisch, so ein Alleingänger, der die Dinge mit sich selbst ausmacht, den hat Jesus in seine Nachfolge gerufen, zu seinem Freund gemacht. Er ist ein Nachfolger von Jesus. Er zählt zu seinen Freunden. Und wir erfahren einiges über diesen Thomas im Johannesevangelium. Als Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern mitteilte, dass Lazarus gestorben ist, da lässt dieser Thomas die Flügel hängen. Wir lesen das im Johannes 11. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Aus und vorbei. Damals schon, als Lazarus gestorben war, hat er schon gesagt, jetzt ist irgendwie aus. Wir gehen nach Judäa alle zusammen und wir sterben. Aus und Ende. So düsterer Charakter. Und als Jesus von seinen Jüngern Abschied nimmt und seinen Jüngern sagen wird, was passieren wird und wo er hingeht, sagt Jesus zu ihnen, wo ihr hingeht, das wisst ihr. Und Thomas ist so mutig, dass er Folgendes sagt. Und wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 5. Dieser Thomas ist so mutig zu sagen, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Thomas ist voller Fragen, aber er ist so mutig, diese Frage Jesus zu sagen. Jesus sagt, ihr wisst, und Thomas sagt, nee, keine Ahnung, Jesus, keine Ahnung, keine Ahnung. Thomas sieht keinen Weg. Und nach der Kreuzigung ist er der Einzige, der nicht bei den Jüngern ist. Die 10 bleiben zusammen und Thomas separiert sich, bleibt mit seinen Fragen alleine. Und das ist so falsch, so falsch, wenn du mit deinen Fragen allein bleibst, so falsch. So falsch, wenn du dich mit deinen Fragen in deine Ecke zurückziehst und irgendwann auch noch auf die Idee kommst, mich sieht keiner, mich kennt keiner, merkt keiner, dass ich da bin. So falsch. Für Thomas ist die Welt zusammengebrochen. Alles ist wie weggewischt. Die gemeinsame Zeit mit Jesus, das, was er 3,5 Jahre mit Jesus erlebt hat. Stellt euch diese Zeit vor. Jesus hat Menschen geheilt, Aussätzige hat er geheilt und berührt und wieder in die Gesellschaft hineingeführt. Blinde haben wieder gesehen. Die Hoffnung ist aufgekeimt, dass dieser Jesus, der Retter der Welt ist, der ist, der seit Jahrhunderten erwartet wird, der Messias auf Griechisch, der Christus. Und Petrus hat ja auch mal darauf geantwortet, ja genau der bist du. Du bist der Christus, du bist der Messias, auf den wir warten. Und Thomas hat das auch gedacht. Alles zerplatzt. Seine Worte, seine Berührung, seine Nähe, diese Stunden, die Jünger ja mit Jesus alleine hatten, alles wie weg. Vielleicht kennst du solche Situationen auch, dass du Jesus irgendwann mal ganz nah erlebt hast und dann kam so eine Situation und wusch, wie weggewischt. Die Zweifel haben einfach Oberhand, das Licht geht aus. Diese Erfahrung von früher hilft dem Thomas nicht. Und die Erfahrung von früher hilft dir tatsächlich auch nicht. Thomas zieht sich von Freunden zurück und er versteht Gott und die Welt nicht. Und es ist so falsch, in einer solchen Situation alleine zu bleiben. So falsch. Deswegen ist das so gut, dass wir miteinander hier Gottesdienst feiern, dass du online dabei bist, ist gut. Aber es ist wichtig, dass du aus dem Online-Gottesdienst wieder herausfindest zur Gemeinde. Online-Gottesdienst ist nicht Gottesdienst mit anderen Christen in Gottes Gegenwart, die dich ermutigt. Online-Gottesdienst ist eine Möglichkeit, Gott zu feiern, aber nicht die beste Wahl. Die beste Wahl ist vor Ort. Vor Ort in deiner Gemeinde. Unbedingt. Gemeinde trifft sich vor Ort. Gesicht zu Gesicht. Unbedingt. Thomas versteht Gott und die Welt nicht und separiert sich. Aber das ist Gott sei Dank nicht das Ende deiner Geschichte, Thomas. Und das ist auch nicht das Ende deiner Geschichte und auch nicht deiner Geschichte zu Hause. Denn jetzt beginnt das Blatt sich zu wenden, weil Jesus auferstanden ist. Jesus ist auferstanden, das ist nicht nur ein netter Satz für durchgeknallte Christen, die es immer noch nicht verstanden haben, sondern dass Jesus auferstanden ist, ist die Wende für dein Leben zu Hause, online, und ist die Wende für dein Leben hier. Dass Jesus auferstanden ist, ist die gute Nachricht. Eine bessere wirst du heute nicht mehr hören und in deinem ganzen Leben nicht. Jesus ist auferstanden und darum beginnt sich das Blatt zu wenden. Immer in deinem Leben. Immer. Jetzt werden Antworten sichtbar auf die Fragen, die nagen. Und ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. Was tue ich, wenn der Glaube die Kraft verliert? Wenn der Glaube alltäglich wird und langweilig wird und irgendwie abtropft? Wenn der Kinderglaube, das Vertrauen, erwachsen wird? Und mit dem Erwachsenwerden dir das Vertrauen flöten geht. Was tue ich, wenn ich einfach nicht glauben kann? Was tue ich dann, wenn ich irgendwie auf die Idee komme, ich kenne Menschen, die sagen, ich kann das nicht. Bei dir funktioniert es, bei mir funktioniert es nicht. Was tue ich dann? Was tue ich, wenn ich nicht mehr glauben kann? Es gibt krasse Situationen, da verschlägt es einen den Atem, wenn das Unglück dich trifft und die Fragen dich treffen. Ich habe ganz mutig in der Gemeinde für Kranke gebetet, bis mein Vater nach 3 Jahren an Krebs gestorben ist und sich gequält hat. Dann war erst mal Ende und ich wusste nicht mehr, was ich jetzt tun soll. Und solche Situationen gibt's. Dass man sich sortieren muss, dass man enorm Hilfe braucht. Was ist denn jetzt? Preis den Herrn zu sagen, ist wunderbar, ohne Maske und alles gut und der Urlaub ist gebucht und das Leben bis zur Rente ist durchgeplant. Wir sind so durchgeplant als Deutsche, alles organisiert. Jetzt haben wir die Maske vor der Nase und nichts ist mehr klar. Und jetzt schauen die Leute in die Offenbarung. Was kommt als nächstes? Wir wollen wieder den nächsten Punkt wissen. Ich sag dir, was als nächstes kommt. Der Herr kommt. Bereite dich auf Jesus vor und nicht nur darauf, was du machst, wenn du die Maske wieder los bist. Jesus ist derjenige, der die Person par excellence ist, die den ersten Platz haben muss. Was tue ich, wenn ich mehr Fragen als Antworten habe? Und das kann schneller gehen, als du denkst. Was tue ich, wenn ich nicht glauben kann, dass Gott mich liebt? Ich kenne Leute, die sagen, ich glaube, dass Gott alle möglichen Menschen liebt, mich nicht. Weil man sich daran gewöhnt hat, dass es bedeutet, dass Gott mich liebt, dass mein Leben funktioniert. Aber manchmal funktioniert das Leben eben nicht und wird auch nicht mehr funktionieren. Ist dann Gottes Liebe weg? All das arbeitet in Thomas und in dir und in mir. Wenden wir uns zunächst den anderen Jüngern zu. Ganz offensichtlich wird genau zuallererst ihre Liebe spürbar zu dem Thomas. Wunderbar. Sie lassen Thomas, den Mann mit den vielen unangenehmen Fragen, nicht allein. Sie sagen nicht, oh, denen ist nicht zu helfen. Sie kümmern sich ganz offensichtlich um diesen Thomas. Und sie kümmern sich um den, der in die Isolation geraten ist. Denn 8 Tage später ist er wieder da. Wir haben uns als Älteste auf die Fahne geschrieben. Wir rufen alle möglichen Leute an, die im letzten Jahr nicht aufgetaucht sind in der Christusgemeinde hier in Präsenz. Und ihr müsstet eigentlich alle zu Hause einen Anruf bekommen haben, die jetzt zu Hause sitzen. Und wir machen das weiter als Älteste, eine Erinnerung nochmal an die Ältesten. Wir müssen aufeinander Acht geben, wer so verschwindet, wer mit seinen Fragen alleine bleibt. Und wenn du einen Haufen Fragen hast, dann bleib mit deinen Fragen nicht allein und sag nicht, bei mir hat ja keiner angerufen und bei mir meldet sich ja keiner. Sondern in der Bibel steht auch eine coole Sache, Jakobus 5, auch im Neuen Testament steht, wenn ihr krank seid, wenn ihr Not habt, dann ruft die Ältesten, dann sagt ganz laut, hallo, ich brauche Hilfe, und das ist ganz normal. Beides soll passieren, dass wir uns umeinander kümmern. Aber das soll andere, kann auch passieren, dass du in deiner Isolation, auch wenn du zu Hause steckst und sagst, bei mir meldet sich ja keiner, tu das, was in der Bibel steht und ruf bei deinen Ältesten an. Ruf bei mir an. Es gibt Gemeinden, Christen ohne Gemeinde gibt es nicht. Du musst wissen, bei wem du dich melden musst. Und bei denen melde dich bitte. Melde dich und dir wird geholfen. Das ist so wichtig. Wir brauchen nicht jemanden, der irgendwie so Sozialarbeiter der Gemeinde ist, sondern wir alle kümmern uns umeinander. Sagt irgendjemand Amen? Also das ist wichtig, versteht ihr? Das ist völlig falsch zu sagen, ah, der Pastor hat sich nicht gemeldet. Das war das Problem von Thomas, der hat sich selber isoliert. Und wie kann das ein Mensch merken, dass sich einer isoliert? Wir müssen aufeinander Acht geben. Und vor allen Dingen in solchen Zeiten wie jetzt, und wer weiß, ob diese Zeiten überhaupt noch mal besser werden. Wir müssen aufeinander Acht geben. Das macht man so in der Familie. Und wenn man sich in der Familie nicht meldet, nicht wohlfühlt, dann ruft man den Bruder an, die Schwester an, Mama und Papa. Das macht man so. Also ganz dringlich, meldet euch. Und wir melden uns gegenseitig. Wir sind füreinander da. Ganz wichtig, und ich hoffe, das ist echt angekommen. Die Jünger haben sich gekümmert und ihre Mühe um den Thomas hat offensichtlich Erfolg. Thomas ist wieder da. 8 Tage später an einem Sonntag, 1. Tag in der Woche. Warum feiern die Christen Sonntagsgottesdienst? Weil es der Tag der Auferstehung ist. Und Thomas ist wieder da. Wunderbar. Also, wie kannst du die Liebe Gottes spüren? Du spürst sie, indem Menschen sich dir zuwenden. Das machen Menschen, das machen Christen. Du spürst sie, indem Menschen die Mauer überwinden, die zwischen euch steht. Aber das ist so schwierig, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, die du aufgebaut hast. Aber die Jünger haben das geschafft und das braucht Zeit. Du spürst die Liebe Gottes, indem Menschen dich ernst nehmen mit deinen unangenehmen Fragen. Ja, ich sag's deutlich, man darf in der Gemeinde unangenehme Fragen stellen. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht. Diese Fragen darfst du stellen. Hier muss ein Raum sein, wo man Fragen haben darf. Du spürst sie, indem Menschen ihre Tür weit öffnen. So spürst du die Liebe Gottes. Das nimmt uns in die Verantwortung für den anderen, der nicht klarkommt. Wir sind aufgefordert, den ersten Schritt zu gehen. Wenn wir alle den ersten Schritt gehen, meine Güte, dann würde von diesem Ostertag so viel ausgehen in unsere Gemeinde und so viel ausgehen in diese Gesellschaft, wo alle immer darauf warten, dass der andere den ersten Schritt geht. Geh doch den ersten Schritt und geh auch den Schritt aus der Isolation heraus. Thomas ist den Schritt aus der Isolation herausgegangen. Sei so klein oder so groß, wie auch immer. Geh den Schritt aus der Isolation heraus. Und ihr online, geht den Schritt aus der Isolation heraus. Die Liebe Gottes wird sichtbar werden, indem wir handeln, wie Jesus handelt. Ich habe das schon die letzten drei Predigten gesagt. Ich glaube, Jesus hat das 3,5 Jahre lang gepredigt. Die Liebe Gottes wird sichtbar, wenn wir handeln, wie Jesus handelt. Die Liebe Gottes wird sichtbar, wenn ich handle, wie Jesus handelt. Wollen wir das mal in die Maske nuscheln? Die Liebe Gottes wird sichtbar, wenn ich handle, wie Jesus handelt. Also ich bist du, ne? Und ich. Die Reaktion ist oft, ja, aber du. Habe ich so oft schon gehört. Ja, aber du. So kommen wir keinen einzigen Schritt weiter. Was könntest du tun, wenn du nicht glauben kannst, dass Gott dich liebt? Was könntest du tun, wenn der Zweifel nagt? Vielleicht nagt er dich heute, aber morgen. Du könntest die Einladung in die Gemeinschaft mit den Jüngern von Jesus annehmen. Du könntest sie annehmen. Du könntest zum nächsten Gottesdienst kommen. Du könntest zu deinem Hauskreis gehen. Du könntest jemanden anrufen, der sich immer bei dir gemeldet hat. Du könntest den Schritt aus deiner Isolation gehen. Tatsächlich kannst nur du diesen Schritt gehen. Da kann man dich nicht raustragen. Du könntest den Schritt aus deiner Isolation herausgehen. Du könntest dich entschließen, die Mauer zu überwinden. David sagt so einen schönen Satz im Alten Testament, den kennen Christen auswendig, mit Gott kann ich über Mauern springen. Dann tu es auch. Spring mit Gott über Mauern. Das ist wichtig, über die Mauer der Selbstisolation, der Zweifel. Thomas ist tatsächlich wieder da. Und die Mühe der Jünger hat sich echt gelohnt. Ihr Freund ist wieder bei ihnen. Aber hier hört die Geschichte Gott sei Dank auch nicht auf, denn Thomas ist noch nicht grundlegend geholfen. Es ist zu wenig, dass du hier bist. Es ist zu wenig, wenn du einfach nur im Gottesdienst sitzt. Es ist zu wenig, wenn du wieder im Hauskreis auftauchst. Das ist schön, dass du dann wieder da bist. Aber das ist immer noch zu wenig, weil du bist immer nur noch mit Menschen zusammen. Aber Gemeinde ist nicht der Fußballverein und nicht der Kegelclub. Da sind auch nette Menschen zusammen. Hier sind auch nette Menschen. Ehrlich, in der Christusgemeinde sind so viele nette Menschen. Wenn du nette Menschen kennenlernen willst, hier online, dann kommt in die Christusgemeinde. Aber das ist zu wenig. Wenn du nette Menschen kennenlernen willst, das kannst du auch im Tanzverein und Kegeln. Da sind die auch alle. Hier in der Christusgemeinde und in jeder anderen Kirche passiert so viel mehr. Thomas schenkt seinen Freunden, obwohl er da ist, überhaupt gar keinen Glauben. So tief ist das erschüttert, was eigentlich mal klar war. Und wir lesen das im Johannesevangelium, tatsächlich im Evangelium, gute Nachricht, Kapitel 20, Vers 25, da steht, das glaube ich nicht. Guter biblischer Satz, findet sich sogar in der Bibel, das glaube ich nicht. Nur der hört nicht auf, der Satz. Das glaube ich nicht, ich glaube es erst. Schon mal eine interessante Öffnung. Das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Thomas, bist du wahnsinnig? Ja, vielleicht. Aber dieser Thomas geht echt aufs Ganze. Und jetzt wird's spannend, denn jetzt bahnt sich das Happy End an. Leute, wir müssen verstehen, dass es auch ein Happy End gibt, dass nicht alle Dinge einfach schlimmer und schlechter werden. Es gibt ein Happy End. Thomas erfährt mit anderen 8 Tage später, dass der Auferstandene ihm tatsächlich zugehört hat. Was für ein Wahnsinn. Der Auferstandene hört deine Zweifel, deine Fragen, das, was an dir nagt, das, was du nicht laut sagst oder manchmal auch sehr laut sagst, all das hört der Auferstandene Jesus, Wort für Wort. Er ist nämlich auferstanden. Und er lebt. Und er ist von keiner Mauer und keinem geschlossenen Fenster irgendwie abzuhalten, deine Worte zu hören und deinen Herzschlag zu spüren. Wort für Wort hat er seine Bedingungen gehört. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. So unsichtbar Jesus ist, so nah ist er. Jesus ist gegenwärtig wie die Luft, die wir atmen. Und jetzt tut Jesus das Entscheidende, weil er auferstanden ist. Jesus ist wirklich auferstanden, wirklich, ganz real, echt. Und darum macht dieser Jesus den Unterschied zu Buddha und Mohammed und wie sie alle heißen. Es ist nicht wurscht, woran man glaubt. Hauptsache, man glaubt. Das ist so falsch. Jesus, der Auferstandene, macht den Unterschied und er ist die entscheidende Person. Jesus kommt dem Fragenden, dem Zweifelnden, dem trudelnden Thomas entgegen. 8 Tage später. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihm. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, weil sie nämlich Angst hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch, und geht an den 10 vorbei zu dem 11. Zu Thomas. Jesus zeigt ihm die durchbohrten Hände. Und Jesus zeigt ihm seine durchbohrten Füße und die Seite. Seine durchbohrten Hände sind die Zeichen seiner ewigen Barmherzigkeit. Und seine durchbohrten Hände sind die Zeichen der Liebe Gottes zu dir, die nie aufhört. Thomas bekommt jetzt von Jesus keine Lektion zu hören, so nach dem Motto, was man unter Christen hört, du darfst nicht zweifeln, der Zweifler empfängt nichts. Wunderbar, damit schafft man, dass in der Gemeinde alles still ist und keiner seine Fragen nimmt. Das tut Jesus nicht. Er putzt ihn nicht herunter. Das ist nicht die Atmosphäre, die Jesus verbreitet. Aber Thomas hat etwas zu lernen. Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 27. Da wandte er sich an Thomas. Dann leg deine Hände auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Wer diesen Schritt wagt, den wird Jesus aus der Isolation der Zweifel und der nagenden Fragen heraushelfen. Thomas begegnet der Liebe Gottes. Und so kann nur einer mit dem Thomas umgehen. So kann nur einer mit dir und mit mir und mit unseren Zweifeln und nagenden Fragen umgehen. Nur Jesus. Die Liebe Gottes umfängt diesen Thomas mit einer solchen Wucht, mit einer solchen Vollmacht, mit einer solchen Liebe, dass dieser Thomas auf die Knie geht, dieser Thomas. Und er ist der einzigste von den Jüngern, der bekennt, mein Herr und mein Gott. Dieser Thomas steht in Johannes 20, Vers 28. Stellt euch vor, Thomas ist vom Kleinglauben zum Christusbekenntnis gekommen. Dieser Thomas ist von der Ungewissheit zur Gewissheit, mein Erlöser lebt, gekommen. Dieser Thomas ist vom Unglauben zum Glauben gekommen. Aber er bekommt kein Lob für sein Christusbekenntnis. Vielmehr zieht Jesus ihn als ein Beispiel für folgende Aussage heran. Johannes 20, Vers 29. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das Krasse ist, Jesus selbst vertraut uns, dass wir ihm vertrauen. Denn darauf kommt es an, das ist Glauben. Glaube ist nicht, dass du das Glaubensbekenntnis auswendig kannst und dass du weißt, wo das erste Buch Mose ist, das ist ja noch einfach, aber Zephania ist schwierig und Micha habe ich in der Predigt mal nicht gefunden. Das bedeutet nicht, dass du glaubst, wenn du das alles kannst. Vertrauen. Jesus selbst vertraut dir, dass du ihm vertraust. Er will unser Vertrauen nur als Antwort auf sein Vertrauen zu uns. Jesus vertraut dir. Und er möchte heute Morgen deine Antwort, dass du ihm vertraust. Dass du ihm vertraust. Nicht irgendwann mal ihm vertraut hast, sondern dass du dich heute Morgen entscheidest, ihm zu vertrauen. Und ehrlich, dass du dich morgen wieder traust, dich zu entscheiden, ihm zu vertrauen. Glauben heißt, sich diesem Vertrauen Gottes zu öffnen. Glauben heißt, dass wir uns selbst verlassen und uns auf Gott einlassen. Jesus wirbt heute Morgen darum, dass du deine Fragen, dass du deine Zweifel, dass du all das heute Morgen Jesus hingibst und dich auf ihn einlässt. Das ist Glauben. Thomas hat das getan. Und so viele andere haben das auch getan. Ich habe das auch getan. Mit 14 Jahren zum ersten Mal und seitdem bis heute immer wieder, ganz häufig, ganz neu. Dieser Glaube bleibt nicht auf der Strecke, sondern dieser Glaube bleibt in Bewegung. Wir müssen verstehen, dass Glaube Bewegung ist. Dieser Glaube ist immer Bewegung von Unklarheit zu Klarheit. Immer Bewegung von Unklarheit zu Klarheit. Glaube ist nicht, jetzt hab ich's, jetzt stehe ich, jetzt wirft mich nichts mehr um. Glaube ist immer Bewegung. Von Unklarheit zur Klarheit. Glaube ist immer Bewegung. Von der Frage zur Antwort. Glaube ist immer Bewegung von Zweifel zur Gewissheit. Glaube ist immer, ich lasse mich auf den Auferstandenen ein. Und darum wirbt heute Morgen Jesus um euch und um euch online auch. Der Auferstandene wirbt um uns, dass wir uns auf ihn einlassen. Das wird unser Leben revolutionieren. Denn Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Was bedeutet das für dein Leben, dass der Tod ihn nicht halten konnte? Was bedeutet das dann für dein Leben, dass ihn nichts hält, nichts halten kann, dass ihn nichts begrenzt? Wenn du dich auf ihn einlässt, was bedeutet das dann, wenn der auferstandene Jesus in dein Leben kommt? Für deine Grenzen, für deine Hoffnungslosigkeit, für deine Angst. Jesus lässt sich auf dich ein und Jesus wirbt um dich, dass du dich auf ihn einlässt, den auferstandenen Jesus. Amen.